Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr mich alle kennt. Für die, die mich nicht kennen, kurz zur Info. Ich bin Simon Nihus, bin zum Studium nach Jena gekommen vor 2 Jahren, studiere Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften, ja, und bin inzwischen hier glücklich verheiratet mit meiner Frau Judith. Alles andere könnt ihr mich nach dem Gottesdienst fragen. Ja, ich möchte heute über ein Thema sprechen, das mir in letzter Zeit sehr wichtig geworden ist. Und immer wenn ich irgendwie christliche Zeitschriften gelesen habe, bin ich auf dieses Thema gestoßen, egal welche Zeitschrift das war. Das ist ein bisschen erstaunlich. Und dann habe ich auch noch so ein Buch in die Hand gedrückt bekommen von meiner Mutter, das ging auch genau darum. Und irgendwie lässt mich das nicht los. Und dieses Thema ist Nächstenliebe und praktisches Dienen. Und ja, darüber möchte ich heute sprechen. In 1. Johannes 4, Vers 9 bis 10 steht: Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Und das ist so eine großartige Sache, dass das die ganze Welt erfahren soll. Jesus kam in diese Welt, weil er den Menschen liebt. Jesus kam in diese Welt, weil er sie retten will. Und Jesus kam nicht in diese Welt, um einen Elite-Club zu gründen. Jesus hatte zwar seinen engeren Kreis der Jünger, aber das war nicht deren Aufgabe, sich abzuschotten und dass sie sich besser fühlen als alle anderen, sondern Jesus sandte sie ja aus und er gab ihnen den Auftrag, von seiner Liebe weiterzuerzählen. Wie lernten die Jünger von Jesus? Durch Nachmachen. Ja, was denn Nachmachen? Was haben sie denn bei Jesus gesehen? Liebe, Vergebung, helfen, heilen, dienen und Gebet. Ein großes Problem, das viele Christen heute haben und vor allem so Perfektionisten wie ich, ist, dass sie denken, Christsein wäre das Befolgen von vielen Regeln. Und das ist auch ein häufiges Vorurteil gegenüber Christen. Aber der Gedanke mit dem Regeln befolgen, der ist ja nicht neu. Bei den vielen Geboten in der Bibel, besonders im Alten Testament, kann man schon mal den Überblick verlieren. So kam auch einmal ein Mann zu Jesus, der ihn fragte: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm: Das höchste Gebot ist das. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Was heißt das genau, unseren Nächsten zu lieben? Darum soll es heute Morgen in meiner Predigt gehen. Wie schon erwähnt, lernten die Nachfolger von Jesus vor allem durch Nachmachen. Naja, und was konnten sie sich da so alles anschauen bei Jesus? Wohin hat er sie mitgenommen? Wo waren sie dabei? Sie waren dabei, wie er den verhassten Zollbeamten Zachäus besuchte, sodass es auch noch alle anderen mitgekriegt haben. Sie waren dabei, wie er 5000 Menschen auf einmal zu essen gab. Sie waren dabei, wie er einen Aussätzigen berührte und wie er viele weitere Kranke heilte. Wie er Blinden das Augenlicht schenkte. Wie er sich von einer Prostituierten die Füße küssen ließ. Wie er einer Ehebrecherin vergab. Aber auch, wie er auf einer Hochzeit mitfeierte. Wie er um seinen Freund Lazarus weinte. Wie er sich Zeit nahm für Maria, um mit ihr ein Gespräch zu führen, während ihre Schwester in der Küche arbeitete. Und wie er ihnen selbst die Füße wusch und dabei sagte: Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Ich möchte mal so sagen, Jesus war radikal. Nicht im Sinne von politisch gewalttätig, sondern im Sinne von hingebungsvoller Liebe. Liebe, die sogar im Sterben rief: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer ist denn nun mein Nächster, den ich lieben soll? Auch diese Frage ist nicht neu. Jesus beantwortet sie im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. In diesem Gleichnis ist Jesus der Samariter für uns. So kann man das sehen. Die Gebote lassen uns mit unserer Unvollkommenheit im Stich, so wie der Levit und der Pharisäer im Gleichnis an dem Überfallenen vorbeigehen. Und Jesus handelt ganz anders an uns. Er sieht unsere Hilfsbedürftigkeit und hilft uns auf, so wie der Samariter den Verwundeten auf seinen Esel lädt. Er bezahlt den vollen Preis für uns, um gesund zu werden, denn er will die Wunden der Vergangenheit heilen und uns helfen, mit uns klarzukommen. Aber Jesus möchte nicht nur uns gesund machen. Er möchte nicht nur uns einen Platz im Himmel reservieren und uns ansonsten so weitermachen lassen wie bisher, sondern er hat auch in unserem alltäglichen Leben etwas mit uns vor. Er möchte, dass wir ein Licht in dieser Welt sind und Gottes Liebe an die Menschen weitergeben, denen wir begegnen. Er will uns Gelegenheiten schenken, wo wir unseren Mitmenschen ein offenes Ohr schenken oder eine ausgestreckte Hand reichen können. Wir dürfen ihn ganz konkret um solche Gelegenheiten bitten. Er gibt uns auch die Kraft dafür, sie zu nutzen. Kurz nachdem Jesus seine Jünger berufen hatte, sagte er zu ihnen: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Jesus sagt nicht: Ihr könntet das Salz der Erde sein, sondern ihr seid das Salz der Erde. Das heißt, wir müssen nicht viele Voraussetzungen erfüllen, bevor wir anderen etwas Gutes tun und damit Gottes Liebe weitergeben können. Das geschieht sozusagen wie von unsichtbarer Hand gelenkt. Wir brauchen uns nur von Jesus leiten zu lassen und ihm die Möglichkeit zu geben, dass er unser Herz Stück für Stück verändern kann. Jesus nimmt uns unsere Bitterkeit, unseren Stolz und Egoismus, unsere Sorgen und Ängste. Er gibt uns Vergebung, Selbstwert und einen barmherzigen Blick für andere. Und genau das ist die Voraussetzung für das Dienen. Martin Luther King hat einmal gesagt: Jeder Mensch kann groß sein, weil jeder Mensch dienen kann. Wir brauchen keinen Uni-Abschluss, um zu dienen. Wir müssen nichts von Plato und Aristoteles wissen. Wir brauchen Einsteins Relativitätstheorie nicht erklären können. Wir brauchen nur ein Herz voll Barmherzigkeit. Dieses Zitat berührt mich sehr. Und ich wünsche mir das einfach so sehr, dass ich noch barmherziger werde, immer mehr. Und ich weiß, dass ich dabei auch noch viele Fehler machen werde beim Dienen. Aber das haben auch schon die Jünger gelernt. Dass Fehler machen kein Weltuntergang ist. Es kommt nicht auf die Anzahl Kreuzchen auf einer To-Do-Liste an, sondern es kommt auf deine Herzenseinstellung an, auf deine Motivation. Jesus hat dich so sehr geliebt, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Er ist immer für dich da. Er ist der Auferstandene, der Lebende. Gib doch seine Liebe an andere weiter. Liebe funktioniert nach dem Prinzip: Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und das wirkt dann auch automatisch authentisch. Wenn wir einfach in unserem Herzen Liebe haben und diese Liebe unseren Mitmenschen weitergeben. Das Evangelium weiterzugeben fängt aber nicht nur mit vielen Worten an. Oft ist praktische Hilfe die Basis für einen freundschaftlichen Kontakt. Und mit der Zeit ergeben sich dann gute Gespräche über den Glauben. Gott liebt dich bedingungslos und er liebt auch deinen Nachbarn. Er will ihn nicht nur bekehren und in ein Gemeindeverzeichnis eintragen, sondern er möchte ihm wirklich begegnen. Und dazu möchte Gott dich gerne gebrauchen. Was denken unsere Mitmenschen über Christen, über Gemeinde, vielleicht über unsere Gemeinde? Vor kurzem habe ich ein Buch gelesen. Das heißt Unchristlich. Was eine neue Generation über Christen denkt. Einer der Autoren, David Kinnaman, ist ein christlicher Meinungsforscher in den USA. Er hat eine repräsentative Umfrage unter mehreren hundert jungen Leuten durchgeführt, darunter auch Christen, aber vor allem viele Andersdenkende. Das Ergebnis dieser Umfrage war ziemlich ernüchternd. Viele Teilnehmer nannten Begriffe wie anti-homosexuell, zu politisch, heuchlerisch, abgeschottet, verurteilend, wenn es darum ging, das Christentum zu beschreiben. Eine Schlussfolgerung aus dieser Studie war, dass Christen oft ihre Moralvorstellungen zu stark betonen und dabei Gnade und Barmherzigkeit vernachlässigen. Dabei sind doch Gottes Gnade und Barmherzigkeit der Kernpunkt des Christentums. Und die Leute sollten doch das erfahren. Bei vielen Menschen ist in den letzten Jahren der Eindruck entstanden, dass Gemeinden exklusive Clubs sind, denen man nur dann beitreten darf, wenn man sich an viele Regeln hält, die aber selbst von vielen Mitgliedern nicht gehalten werden. Nun war diese Studie auf die USA bezogen. Und klar kann auch nicht die beste Studie das Verhalten jedes Einzelnen nachzeichnen. Aber es hat mich doch schon sehr nachdenklich gemacht, die Gedanken der Autoren zu lesen, die sie durch die Arbeit an dieser Studie hatten. Da drängen sich so Fragen auf wie: Wo ist denn die Leidenschaft für den Nächsten? Wo können die Menschen in unserer Gesellschaft etwas spüren von diesem Jesus, der kein Problem damit hatte, sich mit Sündern abzugeben? Und der kein Problem damit hatte, sich mit Menschen abzugeben, die am Leben verzweifeln? Wo können die Leute etwas erfahren von diesem Jesus, der gesagt hat, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken? Wenn Jesus für die Menschen wie ein Arzt ist und wir ihm dabei helfen, dann könnte man unsere Tätigkeit mit dem Begriff Arzthelfer beschreiben. In diesem vorhin genannten Buch schreibt ein US-amerikanischer Pastor einen kleinen Kommentar. Er hatte eine Initiative gegründet, die sich für Obdachlose einsetzt und für die Nachbarschaft und für vernachlässigte Menschen. Und in dieser Initiative konnten junge Menschen ein FSJ machen, also so eine Art missionarisches Jahr. Und der Pastor schreibt über die Erlebnisse dieser jungen Leute. Er schreibt: Ihre neue Gemeinde ist nicht bereit für den Teenager aus der Nachbarschaft, der zum ersten Mal ohne christlichen Hintergrund in die Jugendgruppe kommt. Die obdachlosen Männer riechen wirklich streng, wenn sie in den Gottesdienst kommen. Der Baufonds, Kirchenfonds und Orgelfonds verliert seine Bedeutung, wenn man täglich hungrigen Menschen begegnet. Wer ein Jahr oder länger mit leidenden Familien, Leuten auf der Straße und Opfern von Unrecht zusammengelebt hat, verliert rasch den Respekt vor der Kirche. Ich glaube, dass heutzutage junge Leute anfangen, die Kirche als einen Ort zu betrachten, der mit den Armen und Ausgestoßenen nicht gut umgegangen ist. Sei es ein Obdachloser in der Innenstadt von Atlanta oder ein Teenager aus einem Vorort, der mit Pornografie zu kämpfen hat. Und er führt weiter aus: Junge Erwachsene wenden sich von einer modernen Kirche ab, die sie als nichts anderes als heuchlerisch betrachten. Maßstäbe und Regeln ohne Opfer und Solidarität sind Heuchelei. Christliche Phrasen ohne greifbare Liebestaten sind Heuchelei. Kirchen an jeder Ecke, vor denen verletzte Menschen sind, sind Heuchelei. Ein großes Gebäude ohne viel Verbindung zur Straße ist im Prinzip leer. Harte Worte. Können wir überhaupt noch was tun? Oder ist durch das Verhalten mancher Christen unser Ruf schon total ruiniert? Ich bin der Überzeugung, dass Hopfen und Malz noch nicht verloren sind. Es wird immer Leute geben, die über Christen spotten, das ist klar. Aber lasst uns darauf achten, dass wir nicht durch liebloses Verhalten unseren Nächsten auch noch einen Grund geben, schlecht über uns zu denken. Ehrlichkeit und Offenheit sind Eigenschaften, die wir bei uns selbst fördern können. Die meisten Menschen können differenzieren zwischen den schlechten Erfahrungen, die sie mit dem Christentum verbinden, und dem ehrlichen Interesse an ihnen. Das ist ja wie beim Zugfahren. Nur weil ein Schaffner mal total unfreundlich ist, heißt das ja noch lange nicht, dass alle so sind. Christen können enttäuschen, Christus nie. Das habe ich mal auf einem christlichen Autoaufkleber gelesen. Und das stimmt. Auch unsere Mitmenschen können erfahren, dass auf Jesus hundertprozentig Verlass ist, auch wenn wir Christen ihn oft nicht so repräsentieren, wie wir das sollten. Es ist möglich, dass bei den Menschen wieder Vertrauen auf Jesus wächst, auch wenn das Jahre dauert oder Jahrzehnte. Aber es ist möglich. Und es lohnt sich, wenn wir heute damit anfangen, uns in Menschen zu investieren. Es ist keine verschwendete Energie, wenn wir ein ehrliches Interesse an den Bedürfnissen unseres Gegenübers zeigen. Und wenn wir, anstatt nur zu moralisieren, mit gutem Vorbild vorangehen. So können die Menschen um uns herum sehen, wie ein zufriedenes und sinnvolles Leben aussehen könnte. Ich wünsche uns dabei voll viel Freude, persönliches Wachstum und neue Erkenntnisse beim Dienen. Gott freut sich darüber, wenn Liebe für andere sichtbar wird. Und ich habe noch eine gute Nachricht für uns. Was einer allein kann, wird zwei nicht zu viel. Das pflegt mein Großvater immer zu sagen. Und das gilt auch für das Dienen. Gemeinde ist Gemeinschaft. Und auch das Dienen fällt gemeinsam leichter. Man kann sich gegenseitig ermutigen und helfen. Es gab und gibt bereits so viele gute Aktionen und Projekte in unserer Gemeinde. Zum Beispiel die Angebote zum Töpfern, Basteln oder das Programm für die Kindergartenkinder. Oder aber auch Benefizkonzerte, Chagall-Ausstellung, die Kaffeeverteilaktion der Jugend, Kindergottesdienst im Paradiespark, der Jugendkeller The Door, Wohnungsvermittlung für Studenten oder auch der Flohmarkt im Sommer und all die anderen Dinge, die ich nicht mitbekommen habe, weil sie im Verborgenen geschehen. Die Gemeinde ist ein Ort, an dem jeder seine Gaben mit einbringt. Und so können wir uns gegenseitig ergänzen. Gott hat mit uns etwas vor in dieser Stadt. Lassen wir uns überraschen, was das noch alles so sein wird. Ja, lassen wir uns überraschen. Oder geben wir innerlich manchmal auf, weil wir denken, Jena ist viel zu groß und wir sind viel zu wenige für all die Aufgaben, die man anpacken könnte. Ich wünsche mir, dass wir uns immer wieder Mut machen, weil Gott auch unsere kleinen Beiträge wertschätzt und gebrauchen kann. Die 5 Brote und 2 Fische eines Jungen haben gereicht, um 5000 Menschen satt zu machen, weil Gott daraus Großes gemacht hat. Lasst uns einfach dafür beten, dass Gott unsere Bemühungen und die der anderen Gemeinden segnet. Unser Zusammenspiel als Gemeinde, wenn jeder mit anpackt, so wie er kann, das bleibt nicht verborgen. Unsere Liebe zueinander und zu unserem Umfeld fällt auch Außenstehenden ganz sicher auf. Ich möchte das noch einmal durch eine wahre Geschichte verdeutlichen. Es ist die Geschichte eines Pastors aus Rendsburg bei Kiel, über die ich schon vor ein paar Jahren einen Artikel gelesen habe, und zwar in der Zeitschrift Dran. Ich bin bis heute fasziniert von dieser Geschichte und ich muss immer wieder daran denken. Der Artikel heißt, was haben Sie Gutes durch uns gesehen? Und darin schreibt Pastor Matthias Brandner aus Rendsburg: Jesus lief über die Erde und sein Hauptanliegen war, Johannes 3, Vers 16 sagt es, Gott liebt die Welt. Das war für mich ein totaler Augenöffner für mein Leben mit Jesus. Gott liebt die Welt. Der liebt die ganzen abgefahrenen Typen. Er liebt all die Sünder. Er liebt alle, die kaputt sind. Er liebt all die Atheisten, die volle Kanne gegen ihn wettern. Er liebt diese Leute. Und weil er die Leute liebt, geht er zu ihnen hin. Das ist eine ganz logische Geschichte. Ich kam als Pastor nach Rendsburg und meine Frage war, Jesus, was möchtest du tun, um in dieser Stadt wirklich was zu bewegen? Und wen willst du erreichen? Und dann haben wir gebetet. Und wir kriegten dieses Wort aus Matthäus 5, Vers 16 nicht mehr aus dem Kopf. Lasst die Menschen eure guten Taten sehen, damit sie lernen, euren Vater im Himmel zu preisen. Das war wie ein persönliches Reden Gottes. Und ich habe mich gefragt, was haben die Menschen, die um uns herum sind, Gutes durch uns gesehen? Den Sonntagmorgen-Gottesdienst haben sie nicht gesehen. Da waren sie nicht. Unsere Gebetsstunden haben sie auch nicht gesehen. Da waren sie nämlich auch nicht. Unsere Bibelstunden auch nicht. Sie haben noch nicht mal unsere heilige Fasten- und Gebetswochen gesehen. Wann haben die was Gutes von uns gesehen? Wisst ihr, was wir in Rendsburg festgestellt haben? Die haben nichts von uns gesehen. Null. Und weil dieser Gedanke so schockig für mich war, habe ich gedacht, ich muss herausfinden, wie viele Leute kennen diese Gemeinde überhaupt. Und dann habe ich eine Fragebogenaktion gemacht. Von 2.500 Leuten, die wir gefragt haben, wussten 7, wer die Freie Christengemeinde ist und was die machen. 7. Und als dieser Gedanke nicht mehr aus meinem Herzen herauskam, habe ich angefangen zu überlegen, wie mache ich das? Wie hat Jesus das gemacht? Und wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Er ist auf diese Erde gekommen, um den Menschen zu dienen. Matthäus 20, Vers 28. Das war für mich wie die Offenbarung. Ich habe gedacht, Jesus, genau, wann haben die Leute erlebt, dass wir ihnen dienen? Wann haben sie das letzte Mal einen heiligen, positiven Schock erlebt, dass da jemand kommt und ihnen dient? und sie liebt. Und das auch noch kostenlos. Und ich habe mich gefragt, wie stelle ich das an? Herr Jesus, wie mache ich das? Es ist mir wochenlang nicht eingefallen. Und meine erste Aktion war an einem Samstagmorgen. Ich habe mir Kleingeld in die Tasche gepackt, habe vorher kleine Zettel gemacht und dann bin ich hingegangen und da, wo in Parkuhren nicht genug Geld geschmissen war, habe ich sie gefüttert. Dann habe ich hinter die Windschutzscheibe einen kleinen Zettel gepackt, dass ich ihnen was Gutes tun wollte. Ich gebe zu, das war nicht besonders klasse. Und Pastor Brandner führt weiter aus. Okay, mein zweiter Versuch. Es war gerade Frühling. Frühjahrsputz steht an. Ich bin auf die Idee gekommen, ich putze den Leuten die Schuhe. Hab mir also so einen Kasten zurechtgebaut, bin damit in die Fußgängerzone gegangen, hab mich hingesetzt und ausländischen Mitbürgern und alten Omas die Schuhe geputzt. Ich muss sagen, ich kann wirklich gut Schuhe putzen. Über Wochen habe ich das gemacht und bin damit mit allen möglichen Leuten ins Gespräch gekommen. Eines Tages setzt sich eine mittelalterliche Dame, ich denke, er meint eine Dame im mittleren Alter, relativ gut situiert angezogen auf den Stuhl und grinst mich die ganze Zeit an. Ich habe mir Mühe gegeben, das ordentlich zu machen, wie sich das gehört. Und irgendwann sagt sie, ich sehe sie hier schon seit Wochen. Sagen Sie mal, für welche Firma machen Sie denn diesen Werbegag? Dann habe ich gesagt, wissen Sie, wenn ich Ihnen erzähle, wer mein Chef ist, glauben Sie das sowieso nicht. Und ich hatte ihre Aufmerksamkeit. Sie sagte, was sind Sie denn von Beruf? Oder haben Leute wie Sie keinen Beruf? Doch, sage ich, ich habe schon was gelernt. Eigentlich bin ich Pastor. Was sind Sie? Herr Pastor, machen Sie keinen Mist! Habe ich meinen Ausweis rausgezogen. Das kann doch nicht wahr sein. Sie setzen sich da jeden Samstag hin und putzen irgendwelchen Leuten die Schuhe. Ja, zum Geier, warum machen Sie denn sowas? Wissen Sie, der Chef hat den Leuten immer die Füße gewaschen. Das finde ich ein bisschen intim. Aber Schuhe putzen kriege ich gerade noch so hin. Ach so, Sie machen Werbung für die Kirche. Nee, ich mache nicht Werbung für die Kirche. Ich möchte einfach mit Leuten ins Gespräch kommen über das, was Gott ihnen Gutes tun möchte. Und ich bin nur so ein simpler Repräsentant der Sache und versuche mit den Leuten darüber wieder zu kommunizieren. Die Frau schaut mich an, drückt mir einen 5-Euro-Schein in die Hand. Dann sage ich zu ihr, wissen Sie, genau deswegen sitze ich nicht hier. Da steht nämlich ein dickes Schild, dass ich das kostenlos mache. Wenn Sie was Gutes tun wollen, kommen Sie Sonntag in den Gottesdienst. Da tun Sie sich was Gutes und ich bin auch ganz aufgebaut. Na, sagt sie, mit Sonntag, das wird schwierig. Aber Montag werden Sie mitkriegen, dass ich mich erkenntlich zeige. Na gut. Montag wartete ich auf einen Anruf. Ich kriegte auch einen, aber nicht von der Frau. Sondern Leute aus der Gemeinde riefen bei mir an. Ey, Matthias, hast du schon die Zeitung gelesen? Ich also los, die Zeitung gekauft. Schlag sie auf und darin ein Riesenbild von mir. Du liebe Zeit, was ist das denn? Es stellte sich raus, das ist die Chefredakteurin gewesen. Sie hat ihren Fotografen bestellt, ohne dass ich das mitgekriegt habe, und hatte recherchiert. Plötzlich war ich in der Stadt bekannt wie ein bunter Hund. Ach Sie, der Schuhputzer, richtig? Es geht dann weiter. Eines Samstagmorgens sitze ich wieder da und putze die Schuhe und sehe plötzlich, wie der Bürgermeister auf mich zukommt. Der setzt sich auf den Stuhl und sagt, Herr Brandner, ich habe ja von Ihnen schon so viel gehört und ich habe gedacht, ich komme auch mal und lass mir bei Ihnen die Schuhe putzen. Völlig irre. Dann saßen wir da beide und während wir uns miteinander unterhalten, frage ich ihn, sagen Sie mal, was ist denn mit Jesus und Ihnen? Haben Sie irgendwie einen Draht zu Gott? Sagt er, wissen Sie, meine Eltern waren in der Brüdergemeinde und als Junge war ich da immer in der Kinderstunde. Ich habe viel von Jesus gehört. Und ich schaue ihn an und sage, wollen wir nicht zusammen mal beten für das Wohl unserer Stadt? Er schaut mich an und sagt, Sie haben recht, wir beten. Er faltet die Hände, ich falte die Hände. Dann haben wir beide gebetet, auf der Schuhputzkiste, für das Wohl der Stadt. Von dem Tag an hatte ich nie mehr Probleme, für irgendwas eine Genehmigung zu kriegen. Ich dachte, Jesus gebraucht so eine dusselige Kiste, um Leute mit seiner Liebe zu berühren. Ich sage das nicht, damit sich jeder so eine Kiste baut, um sich auf die Straße zu setzen. Aber meine Frage ist, was tust du, damit die Leute Gutes von Gott her erleben und sie lernen, den Vater im Himmel zu preisen? Die Gemeinde ist dann dazu übergegangen, verschiedene Aktionen auf die Beine zu stellen. Ein kostenfreier Ölwechsel für alleinerziehende Mütter zum Beispiel. Und dann führt Pastor Brandner weiter aus: Ich will euch auch von unserer Waterloo-Aktion erzählen. Ich hatte eine komische Eingebung und kam auf den Gedanken, Biotonnen zu reinigen. Wenn du verrückt genug bist, dann ziehst du sowas auch durch, ohne wirklich nachzudenken. Also bin ich zu den Stadtwerken gegangen und habe denen erklärt, was ich machen will. Ich organisiere einen Trecker mit Anhänger und Riesenwasserfass und Hochdruckreiniger und so. Und wenn die Tonnen geleert sind, dann gehen wir hin und säubern die Dinger. Ich hatte mir nicht überlegt, dass man sowas nicht im Sommer machen sollte. Wir standen da zu dritt in weißen Overalls. Wir sahen aus wie die Jungs vom Strahlenschutz und haben diese madenbesetzten braunen Biotonnen gereinigt. Es war irre heiß unter diesen komischen Anzügen, mitten im Sommer. Die Jungs von der Straßenreinigung haben sich totgelacht über uns. Die haben gesagt, es gibt ja schon Doofe, aber die haben wirklich den Preis abonniert. Das war wirklich das Abschusserlebnis. Wir haben das der Gemeinde erzählt und die Leute haben gesagt, das darf nicht wahr sein. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Und ich bin mir wirklich völlig bescheuert vorgekommen. Ich dachte, du musst beim nächsten Mal echt überlegen, was du machst. Aber es dauerte nicht lange. Wir hatten einen Tag der offenen Tür. Und es kommt eine Familie mit 3 Kindern rein. Es stellt sich raus, die wohnen gegenüber der Gemeinde. Die Frau sagt, ich wohne hier schon 11 Jahre. Ich bin noch nie in ihre Kirche gekommen. Aber als ich gelesen habe, dass die Tag der offenen Tür machen, da habe ich zu meinem Mann gesagt, wir müssen uns diese verrückte Kirche doch mal angucken. Also wenn sich Leute so viel Mühe geben, um einfach irgendwie klarzumachen, dass Menschen ihnen wertvoll sind, dann muss ich mir die Typen mal angucken. Die Frau ist heute Teil der Gemeinde. Pastor Brandner schreibt, wisst ihr, was ich plötzlich rausgekriegt habe? Evangelisieren heißt nicht, dass du der super Prediger sein musst. Aber weißt du, was es braucht? Es braucht ein Herz, das wirklich sagt, Gott, wir wollen diese Menschen mit deiner Liebe berühren. Gott, ich möchte gern den Menschen dienen. Du hast so viele Möglichkeiten und Fähigkeiten. Wir lasen in der Zeitung einen Artikel über einen behinderten Jungen, der nur noch mit 2 oder 3 Fingern irgendwas machen konnte. Um mit der restlichen Welt in Kommunikation zu treten, brauchte der einen Laptop. Eine Frau aus der Gemeinde las das und sagte, was können wir machen, um dem Jungen das zu finanzieren? Und die gute Dame war praktisch und begann im Sommer von allen möglichen Leuten Obst zu sammeln und machte Marmelade. Sie stellte sich auf den Markt, verkaufte ihre selbstgemachte Marmelade gegen einen Spendenaufpreis und kaufte den Laptop. Wir haben das als Gemeinde gar nicht mitgekriegt. Dauerte nicht lange, erschien plötzlich diese Familie mit ihrem kranken Kind bei uns in der Kirche. Ich hatte das Bild von dem Jungen in der Zeitung gelesen und wusste, wer das war. Und fragte die Eltern dann, wie sie denn auf uns gekommen wären. Und die Mutter sagte mir, wieso? Da gibt's doch die Frau aus ihrer Kirche, die hat uns den Laptop geschenkt. Echt? Da weiß ich gar nichts von. Und ich dachte, wow, die Dame konnte nicht predigen, konnte nicht singen, die konnte nicht evangelisieren. Die hatte auch keine prophetischen Bilder. Aber wisst ihr, was sie konnte? Marmelade kochen. Und sie war bereit, das, was sie konnte, einzusetzen, damit diese Not abgestellt wird. Plötzlich konnten Leute das Evangelium hören, die noch nie was mit Kirche am Hut gehabt hatten. Und erlebten zum ersten Mal Liebe Gottes pur. Was haben die Leute durch dich, durch euch als Jugendgruppe, durch euch als Gemeinde gesehen, dass sie Grund hätten, den Vater im Himmel zu preisen? Und die Leute würden so gerne Gott preisen, nur sie haben keinen Grund dafür, weil sie nichts sehen. Dann hat die Gemeinde auf dem Weihnachtsmarkt ein Zelt aufgestellt und Kinderprogramm angeboten, damit die Eltern in Ruhe ihre Weihnachtseinkäufe machen können. Und dann irgendwann kam das Jugendamt zu denen und hat gesagt, wenn sie immer so tolle Sachen machen, dann schenken wir ihnen ein Gartenareal. Da hat die Gemeinde plötzlich einen riesen Gemeindegarten gehabt, ohne dass sie es irgendwie geplant hatten. Und Pastor Brandner schreibt, weißt du, warum das passiert ist? Das war immer dasselbe. Die Leute haben was gesagt? Wir haben ihre guten Werke gesehen. Freunde, ich glaube, dass hier einer der größten Schlüssel zur Evangelisation in unserem Land liegt. Theologisch haben wir die Leute bis an die Hutschnur voll gepredigt. Was die Leute sehen müssen und wollen, sind Christen, die ihnen wirklich dienen in Liebe. Dann kam irgendwann eine Frau aus der Gemeinde auf die Idee, ein Schminkseminar anzubieten. Macht mehrere Kurse, ist auch ein Samstagnachmittag, und dann nach dem 6. Mal kommt sie und sagt: Pass auf, Pastor, beim 7. Mal musst du kommen. Ich habe denen 6-mal erzählt, wie man schöner wird. Und jetzt musst du ihnen erzählen, wie die Seele dazu passt. Was nützt ein schöner Körper, wenn der Charakter gleich null ist? Jo, habe ich gedacht. Klingt gut. Also bin ich hingestiefelt. Hab mich auch ordentlich gestylt, wie sich das gehört. Und die Ladies waren auch ganz erwartungsvoll. Und dann habe ich erzählt, dass wahre Schönheit, wie heißt der Spruch, von innen kommt. Nur wirkliches Geliebtsein lässt auch Liebe ausstrahlen. Und ich habe ihnen gesagt, warum sie für ihr Leben eine ganz tiefe Quelle der Liebe von Jesus geschenkt bekommen. Das war eine hammerherrliche Veranstaltung. Nachher kommen 2 von den Ladies und sagen: Herr Pastor, können wir auch mal in Ihre Kirche kommen? Sie kamen. Es dauerte nicht lange und sie waren Teil unserer Gemeinde. Hey, die Frau war nicht der große Redner. Das ist nicht ihre Sache, das Evangelium gut zu erklären. Aber zu erklären, wie sie sich ordentlich schminken können, das war ihre Gabe. Und für den Rest hatte sie ja mich. Der Punkt ist, was kannst du tun, um Menschen zu dienen? Um sie mit der Liebe Gottes in Berührung zu bringen, sodass sie mitkriegen: Hey, da liebt uns jemand, die wollen unser Bestes und die setzen alles ein, was sie haben. Und ich sag dir, es dauert nicht lange und sie werden Gott, den Vater im Himmel, dafür preisen. Du hast vielleicht immer gedacht, du kannst das alles nicht. Aber einen Tisch decken, das kriegst du auch hin. Schuhe putzen, das geht. Leuten was Gutes tun, das schaffst du. Und plötzlich hören sie dir zu. Jesus hat das genauso gemacht. Von ihm heißt es in der Apostelgeschichte 10, Vers 38, der umherging und Gutes tat und alle heilte. Das war Jesus! Setz dich in Bewegung. Sag nicht länger, ich kann nicht. Das stimmt nämlich nicht. Es gibt immer Mittel und Wege, was hinzukriegen, immer. Alles, was Gott von dir hören will, ist, dass du sagst: Ich will, ich gehe her, nimm mich. Mehr nicht. Amen.